Er das Haupt, wir seine Glieder, er der Meister, wir die Brüder. Liebe Brüder, beiderlei Geschlechts. Das hat mir mal ein Kollege nahegelegt, der dem Ruhestand schon sehr nahe stand und mit dem Sachverhalt, dass plötzlich auch Frauen zu seinen Kollegen gehörten, also eine in meiner Gestalt, das hat ihn so verwirrt, dass er immer nicht so richtig wusste, wie man jetzt das Kollegium anzusprechen hat. Und meine ersten Berufsjahre, da lautete die Ansprache an uns immer, liebe Brüder und Carmen. Und weil ihm das irgendwie unangenehm war und er fühlte, das wäre irgendwie exklusiv, in einem negativen Sinne, sagte er irgendwann zu mir, wir sind doch alle Brüder beiderlei Geschlechts. So ist das. Liebe Brüder, geliebte Brüder und geliebte Schwestern, muss ich hinzufügen und will das auch, weil anders als in dem Text, den ich gleich lesen werde, in dem tatsächlich ausschließlich Männer angesprochen wurden, die Frauen sich jetzt nicht zurücklegen können, weil sie nicht gemeint sind, so ist es nicht. Wir sprechen selbstverständlich, wenn wir Brüder hören, Männer und Frauen an, denn wir sind Brüder beiderlei Geschlechts. Also, geliebte, und darauf kommt es an, Schwestern und geliebte Brüder. Und damit sind wir gleich mitten im Thema. Die Liebe untereinander. Ach, was klingt das schön, wenn man so dieses alte Lied singt und dann denkt man sich, jo, so könnte sich das anfühlen mit dem Liebhaben in der Gemeinde. Aber wer ein bisschen mit Gemeinde unterwegs ist oder in der Gemeinde ein wenig gelebt hat, weiß, dass das so einfach nicht ist, das Liebhaben. Und dass wir uns als Brüder und Schwestern bezeichnen, deutet auch darauf hin, dass es nicht einfach sein kann. Auch nicht in der Gemeinde. Dass sich unsere Mütter und Väter im Glauben damit auch schon zuweilen schwer getan haben, dokumentieren nicht zuletzt die Briefe im Neuen Testament. Unter anderem die Briefe, die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Es waren mindestens zwei. Zwei sind zumindest erhalten. Mit diesen Menschen in Korinth verband Paulus eine sehr intensive Beziehung. Als er die Korinther kennenlernte auf seiner zweiten Missionsreise, gründete er dort eine Gemeinde. Und er kam nicht nur von außen und gründete dort eine Gemeinde und ging wieder, sondern er lebte mit den Menschen da zusammen, ungefähr 18 Monate. Er selbst arbeitete in dieser Zeit in einem handwerklichen Beruf, als Zeltmacher, wie einige in der Gemeinde auch. Was wichtig ist, weil er verdiente seinen Lebensunterhalt selbst. Das hieß, dass er auch unabhängig war in dem, was er den Leuten sagen konnte. Man hat also nicht nur miteinander geglaubt, sondern auch miteinander gearbeitet und gelebt. Und das macht ja einen Unterschied, ob so ein frommer Mensch dann eine Weile kommt und von außen in eine Situation hineinspricht, die ihm irgendwie fremd ist, oder ob er in diese Situation hineinkommt und sie teilt und selbst ein Teil davon wird und eben ein Bruder wird oder eine Schwester. Paulus kannte also die Gemeinde recht genau. Und er konnte mit seinen Korinthern offen über alles sprechen und tat das auch. Auch über das, was sich als problematisch erwies, und davon gab es eine Menge. Er war nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum ging, den Menschen zu sagen, was Christentum ausmacht, wie es richtig sein soll, seiner Meinung nach. Und sein erster Brief, den er dann schrieb, ungefähr 5 Jahre nach seinem Aufenthalt in der Gemeinde, der ist dann auch recht belehrend. Und das soll er auch sein. Aus der Ferne setzt Paulus seine Tätigkeit als Lehrer der Gemeinde fort. Dass es menschlich schwierig war, die Situation in der Gemeinde, war eigentlich verständlich, denn Korinth war eine Hafenstadt, in der die sozialen Gegensätze hart aufeinanderprallten und sehr unterschiedliche Menschen lebten zusammen, auch mit unterschiedlichem Glauben. Und so schlug sich das auch in der Gemeinde nieder. Die Gemeinde war, wenn wir das salopp sagen wollen, ein sehr bunter und sehr bewegter Haufen. Da trafen sich Menschen, die sich eigentlich unter anderen Umständen nicht an einen Tisch gesetzt hätten. Kurz nach seinem Brief besucht Paulus die Gemeinde ein zweites Mal. Er will sich vor Ort, als er auf der Durchreise ist, ein Bild machen, wie das mit den Kontroversen dort bestellt ist. Und diesmal, so kann man aus den Briefen rekonstruieren, war der Besuch nicht angenehm. Er dauerte nicht lange und man ging in Unfrieden auseinander. Offensichtlich hatten sich inzwischen einige Lager gebildet und manche sahen den Paulus als Gründer der Gemeinde mittlerweile ziemlich kritisch. Und einige verweigerten ihm sogar die Gefolgschaft. Mit dem Ergebnis, dass Paulus Korinth verließ, ziemlich enttäuscht und weiterzog nach Mazedonien. Und dort holte ihn dann wieder Nachricht von den Korinthern ein. Sie wollten sich mit ihm versöhnen und suchten das Gespräch. Und das ist der Zeitpunkt, in dem der zweite Brief an die Korinther entsteht. Es ist das Jahr 56 nach Christus. Paulus sieht sich in diesem Brief als Diener und Sprecher Jesu, der seiner Gemeinde ins Gewissen reden muss. Und er gibt ihnen konkrete Verhaltensweisen vor. Er verfasst einen Lehrbrief, der es in sich hat. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ihr wissen müsst, dass die Worte, die wir jetzt hören, nicht auf einem Teppich der süßen Harmonie gebettet sind, sondern man hat sich gestritten. Das kennen wir natürlich aus unserer Gemeinde überhaupt nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sowas funktionieren kann. Wir hören von diesem Brief den Schluss, also aus dem 13. Kapitel, die Verse 11 bis 13. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am Schluss klingt er denn doch sehr versöhnlich, der Paulus. Und er grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Das war das Zeichen der unverbrüchlichen Bruderschaft. Schwestern hat man nicht geküsst. Nicht so. Und er fasst alles Wichtige noch einmal zusammen in 5 Imperativen. Gute Ratschläge, ein Wort, das wir vielleicht nicht so gerne benutzen, in Befehlsform, machen wir auch nicht so gerne in der Gemeinde. Keine Empfehlungen. In der Sache selber tritt Paulus keinen Schritt zurück. Uns geht es ja heute Morgen um die Frage, wie Gott Gemeinschaft gestaltet. Und ich glaube, dass sich in diesen Begriffen, die Paulus hier wie ein Ausrufezeichen nach dem anderen aneinanderreiht, wichtige Impulse dazu verbergen. Jeder davon eine Aufforderung, aber eine Aufforderung an alle. Also an die gesamte Gemeinde, und wenn Paulus das schreibt, meint er sich auch immer mit. Es gilt nur richtig, wenn es für alle gilt. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Es gilt nicht nur für Einzelne, die es nötig haben, es gilt immer für alle. Also, Paulus fordert: erstens, freut euch, zweitens, lasst euch zurechtbringen, drittens, lasst euch ermahnen, viertens, habt einerlei Sinn, fünftens, haltet Frieden. 5 wichtige Impulse für das Zusammenleben einer Gemeinde in einer äußerst, äußerst spannungsvollen Situation und unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, etwas näher hinzuschauen. Also erstens, freut euch. An dieser Aufforderung zur Freude ist eigentlich nicht viel misszuverstehen. Oder doch? Ich halte es nicht für selbstverständlich und für sehr wichtig, dass die Freude hier ganz am Anfang steht. Nicht etwa als Ergebnis von allem, was noch kommt, oder als Belohnung, wenn man dann das alles umgesetzt hat, dass man dann Grund hat, sich zu freuen und auch das Recht, sich zu freuen, sondern die Freude ist schon da, weil Gott schon da ist. Bei seinen Menschen, egal wie ihr miteinander gerade bestellt ist und egal wie ihr Lebenswandel ist und egal, ob sie zum Guten überhaupt in der Lage sind. Denn das war die Themen, um die es damals ging. Freuen soll sich jeder. Freut euch. Auch der soll sich freuen, der noch mit seinem alten Leben zu ringen hat. Auch der soll sich freuen, der noch gebeutelt ist von seinen schlechten Gewohnheiten. Auch der soll sich freuen, über den sich alle ärgern. Und der alle irritiert, der selbst irritiert ist. Freut euch, das gilt allen. Und Freut euch gemeinsam. Das klingt leichter, als es ist, glaube ich. Aber es ist ein wichtiger Auftakt für alles Weitere, was noch kommt. Freut euch. Zweitens, lasst euch zurechtbringen. Das klingt schon mehr nach Paulus. Lasst euch zurechtbringen, so übersetzt Luther diesen griechischen Begriff. In diesem griechischen Begriff stecken aber auch die Wortbedeutung werdet vollkommen. Man könnte auch übersetzen mit perfektioniert euch, mit Ausrufezeichen. Hier merken wir ganz schnell, da ist eine Grenze, das können wir nicht machen. Und weil wir das nicht machen können, glaube ich, ist es legitim, dass wir sagen, es geht nicht um das Ergebnis, sondern darum, auf dem Weg zu sein. Das heißt ja auch nicht, seid perfekt, sondern werdet es. Man könnte auch übersetzen, korrigiert euch. Und auch dann gilt wieder, jeder sich selbst und untereinander. Lasst zu, dass Gott euch verändert. Öffnet euch für sein Wirken und das geschieht in der Regel durch den anderen. Öffnet euch für das, was Gott in eurem Leben tun will und was er daraus machen kann. Man könnte auch übersetzen mit seid vervollkommnet. Dann beschreibt dieses Wort eine Art Transformation, einen Wandel und es redet so dieses Wort, als wäre dieser Wandel schon abgeschlossen. Das ist fast ein bisschen Prophetie, wenn man an eine zerstrittene Gemeinde denkt. Aber dass Gott am Wirken ist, genügt. Drittens, lasst euch ermahnen. Auch hier lohnt sich ein Blick auf das griechische Wort. In diesem Wort steckt nämlich die gleiche Wurzel wie in dem Wort, das auch für den Heiligen Geist benutzt wird. Das Wort Paraklet. Man kann es übersetzen mit der Ermahner, aber auch mit der Tröster. Und ich glaube, das ergibt einen Sinn, weil Ermahnung und Trost immer Hand in Hand gehen und nicht zu trennen sind. Ermahnung ohne Trost hat keinen Platz in der Gemeinde. Einfach nur auf den anderen zu zeigen und zu sagen, du bist so nicht gut, ohne eine Möglichkeit zu eröffnen, dass ich getröstet werde dadurch, dass es anders werden kann. Oder dass man es einfach miteinander aushält, obwohl jeder so ist, wie er ist. Das hat keinen Platz in der Gemeinde. Wer das Dilemma seines eigenen Lebens ansehen darf, und natürlich beginnen wir mit uns selbst, wer das ansehen darf, ist schon auf dem Weg der Verbesserung. Es tröstet, wenn Gott unser Leben anschaut und wir nichts mehr bemänteln müssen. Nicht vor ihm und auch nicht voreinander in der Gemeinde. Und es erleichtert und es tröstet, finde ich, nicht mehr so tun zu müssen, auch nicht in der Gemeinde, als wären wir andere Menschen, wenn wir sonntags hier sind oder mittwochs in der Bibelstunde. Als wären wir dann bessere Menschen oder hätten alles im Griff. Lasst euch ermahnen. Ermahnen, trösten. Und das vierte, habt einerlei Sinn. Seid eines Sinnes. Mir fiel meine Großmutter ein, eine baptistische, ostpreußische Großmutter, die ganz oft, wenn man irgendwie so Streit war, sagte, das ist nicht eines Sinnes. Das bedeutete, das war nicht gut. Und dann dachte ich, dass genau diese Ermahnung und Aufforderung, habt einen Sinn, in ganz vielen Gemeinden schon zu enormer Entzweiung geführt hat. Weil unklar war, was dieser eine Sinn eigentlich ist, unter dem man sich sammeln soll und der Christus entspricht. Ich glaube aber, dass habt einen Sinn nicht bedeutet, habt alle die gleiche Meinung. Gemeint ist auch nicht, findet heraus, was die Wahrheit für alle ist. Ich glaube, gemeint ist, dass es weniger um die Inhalte geht, denn die können, wenn man so auf Gemeindegeschichte schaut, durchaus sehr wandelbar sein. Was haben sich unsere Vorväter und Vormütter gestritten wegen Dingen, über die wir heute, ja, wir lachen nicht. Das wäre unbarmherzig. Aber man schaut drauf und sagt, war das nötig? War es nicht. Und sehr wahrscheinlich wird es unseren Kindern und Kindeskindern mit uns genauso gehen. Und sie werden sagen, was haben die damals für Probleme gehabt? Haben die nichts anderes zu tun gehabt? Das sind die Inhalte. Was sich nicht wandelt, ist die Form, nämlich wie man miteinander lebt und wie man miteinander glaubt. Was sich nicht ändert, ist dass wir eines Sinnes sind und dieser Sinn eben nicht von uns kommt, sozusagen ein kleiner gemeinsamer Vielfacher, auf den wir uns als Gemeinde einigen, sondern der Sinn entsteht, indem wir auf Jesus schauen, der uns zusammenstellt. Es ist der gleiche Jesus, auf den unsere Mütter und Väter geschaut haben, und es ist der gleiche Jesus, auf den unsere Kinder und Enkel schauen werden. Habt Jesu Gesinnung, schreibt Paulus an einer anderen Stelle, und ich glaube, genau das ist gemeint. Eines Sinnes sein ist das Gegenteil von Recht haben. Eines Sinnes sein wird ja gerade dann interessant, wenn wir uns nicht einigen können. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Und deshalb noch ein letztes und fünftes. Haltet Frieden. Bleibt im Frieden miteinander. Frieden auch in der Gemeinde ist nicht einfach da, weil man in der Gemeinde ist. Frieden zu halten ist ein aktives Tun, das jeder wollen muss. Jeder muss den Frieden wollen, auch in der Gemeinde. Und jeder Einzelne in der Gemeinde trägt seinen Teil zum Frieden in der Gemeinde bei. Jeder. Absolut jeder. Frieden heißt, dass man offen über Dinge sprechen kann und zuweilen auch muss. Frieden heißt, dass man sich auch auseinandersetzen muss, zuweilen sogar streiten. Frieden halten bedeutet, immer wieder Ja zu sagen zu dem anderen, den ich mir nicht ausgesucht habe, in Klammern, es sind ja Brüder und Schwestern, und zu dem Ja zu sagen, der Gemeinde will, und zwar so, dass Menschen darin zusammenkommen können, aber auch beieinander bleiben. Und das geht nur mit ihm. Gott selbst ist dieser Friede. Freut euch. Werdet vollkommen. Lasst euch ermahnen und trösten. Habt Jesu Gesinnung. Bleibt im Frieden miteinander. Wie an einem Geländer gleiten diese fünf Aufforderungen die Hörer des Briefes und somit auch uns aus den theoretischen Ermahnungen des Paulus hinaus in das praktische Leben der Gemeinde hinein. Und am Schluss, fast wie nach einem Gottesdienst, gibt man sich ein Zeichen, das zeigt, wir sind miteinander verbunden. Bei Paulus ist das ein Kuss. Es muss bei uns kein Kuss sein. Es kann auch ein gemeinsames Kaffeetrinken sein, ein Händedruck, ein Fragen, wie geht es dir, jemanden anschauen und wirklich sehen, jemanden anhören und wirklich hören. Wir sind miteinander verbunden. Und das betrifft auch die, die nicht in diesem Raum sind, die aber zu uns gehören. Wir sind eins. Und ganz am Ende schließt der Brief unter einem Himmel, der vielleicht weiter ist, als Paulus selbst es denken konnte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie immer es mit uns weitergeht, denn sie waren ja noch nicht versöhnt und über Wichtiges hatte man noch nicht sich einigen können. Und wie immer wir am Ende zueinander stehen werden und was immer wir uns noch zu vergeben haben und ob oder ob nicht wir uns am Ende von ganzem Herzen lieb haben können, am Ende kommt es auf all das gar nicht an, denn am Ende zählt etwas anderes, etwas, das größer ist, die Gnade unseres Herrn und dass er uns liebt. Und das gilt für alle. Gnade und Liebe und eben die Gemeinschaft, die daraus resultiert. Am Ende zählt, dass Gott Gemeinschaft ist und Gemeinschaft will mit uns und nicht aufhören wird, Gemeinschaft mit uns auch zu gestalten, mit seinen geliebten Brüdern und Schwestern, mit seinen geliebten Menschen. Amen.